Wundervollen guten Nachmittag oder Morgen oder wann auch immer ihr das hier hört bzw. seht. Willkommen zurück zum Bitflip-Podcast mit den Teilnehmern, ich muss es richtig formulieren, Marius und Kevin natürlich wieder mal dabei, wie
Moin.
Immer.
Servus.
Ja, wir geben euch mal wieder die neueste Prise von, was hat sich eigentlich in der Techwelt gerade getan? Was denkt ihr, was hat sich in der Techwelt alles getan?
Sideloading, iOS. Ja. Kann man jetzt einfach IPA-Dateien installieren? Ja. Bin mir nicht so sicher.
Ja. IPA-Dateien halt, sind das?
Also genau, das ist äquivalent zu APKs auf Android.
Okay. Ich kenne mich so gar nicht aus mit iOS-Entwicklung. Aber dazu muss man halt ein iOS-Gerät haben.
Ja. Ich meine, du als iOS-Entwickler, willst du uns vielleicht erstmal so einen kleinen Abriss geben, was so gerade der Status quo ist?
Ja,
was sich vielleicht ändern könnte?
Genau, also die EU zwingt Apple praktisch dazu, sagen wir in Klammern, durch diesen Digital Market Act, Sideloading oder alternative Marktplätze zuzulassen. Das heißt, dass es den ganz normalen App Store gibt, so wie es halt aktuell ist. Aber es sollten halt auch noch andere Marktplätze geben, wie, keine Ahnung, da könnte halt Facebook oder was auch immer kommen und seinen eigenen Store hinstellen. Und genau, Apple gefällt es natürlich nicht. Die wollen halt alles durch die eigene Pipeline durchfiltern. Aber das wird jetzt erstmal kommen. Also das wird jetzt ich glaube, ab März ist es verpflichtend. Und in der aktuellen, ich glaube ab März. Und die aktuelle 17.4 Beta beinhaltet es auch schon. Also genau, das ist jetzt mal so grob zusammengefasst, was da passiert.
Das heißt aber eigentlich das, was Google schon seit einer Weile hat, beziehungsweise Android mit quasi F-Droid oder Aurora oder sowas, mit alternativen App-Stores sozusagen, wo jeder Entwickler dann trotzdem seine App veröffentlichen kann, der kann das dann halt auch über einen anderen App-Store machen, sodass man nicht mehr an Apple gebunden ist sozusagen als Entwickler.
Genau. Man muss da jetzt unterscheiden. Also auf Android, da hast du ja diese alternativen Marktplätze. Dort werden halt einfach, also du kannst ja auch selbst deinen eigenen Marktplatz erstellen und deine irgendwelche IPA-Dateien hochladen. Nicht IPA, sondern APKs, genau.
APK.
Und genau, die APK-Dateien. Und die kann man dann einfach installieren. Aber auf Android kannst du ja auch einfach hingehen und dir auf irgendeinem Link irgendeine APK runterladen und installieren.
Ja.
Das wird es nicht gehen auf iOS. Das ging natürlich früher, als diese Jailbreak-Community noch ziemlich aktiv war. Da ging das. Da gab es dann auch, sagen wir mal, alternative App-Stores. Im Prinzip waren das dann einfach App-Stores, wo bezahlte Apps, wo jetzt Subscriptions waren ja zu dem Zeitpunkt noch kein Thema, konnte man sich sozusagen gratis einfach,
nicht ganz legal, ja.
Nee, genau. Also es ging halt einfach darum, du konntest ja dann halt irgendwelche Apps runterladen und genau. Und so wie es jetzt halt aussieht, wird Apple einfach andere App-Stores praktisch im App-Store zulassen. Das heißt, du kannst dir die jetzt nicht einfach irgendwo runterladen, sondern diesen alternativen App-Store von XY könntest du dir dann über den offiziellen App-Store von Apple runterladen und installieren.
Ah, okay. Das heißt, man ist aber immer noch an Apple gebunden. Das heißt, ich kann nicht einfach hergehen und sowas wie F-Droid machen und eine entapplisierte Version von einem iPhone bekommen und dann halt, wie bei jetzt, sagen wir mal, Graphene oder sowas, einfach ein OS haben ohne den Hersteller.
Das würde nicht gehen. Nee, das geht nicht. Okay. Genau. Also du hast dann trotzdem noch den ganz normalen App Store. Man muss aber dazu sagen, dass diese alternativen App Stores dann auch dafür zuständig sind, sich sozusagen um Updates zu kümmern.
Ja,
okay. Das heißt, wenn du eine App...
Security halt auch, ja.
Genau, das ist halt auch so ein Problem. Also, das ist natürlich schon mal gut, dass du nicht einfach irgendwelche IPAs runterladen kannst, weil dann hast du halt auch dieses ganze Virenproblem auf iOS, was es halt zum aktuellen Zeitpunkt halt einfach nicht gibt oder so irrelevant ist. Also, du musst dir ja keine Sorgen machen, dass wenn du irgendeine App aus dem App Store runterlädst, dass die irgendwie komische Sachen mit deinem Smartphone macht. Also da braucht man sich keine, klar, es gibt natürlich irgendwelche Apps, die durch irgendwelche komischen In-App-Purchases irgendwie ultra teure Subscriptions also anbietet, die dann irgendwie $20 in der Woche oder sowas kosten für gar nichts. Aber genau, aber so Viren ist ja einfach kein Thema auf iOS. Und ich denke auch nicht, dass es zu einem Thema wird.
Aber also bei Google ist ja auch kein großes Thema mit den ganzen Malware-Sachen. Da sind wir schon quasi in der Diskussion drin. Warum hat Apple das eigentlich so lange nicht zugelassen? Also ich meine, sie sagen Sicherheitsbedenken. Aber zugegebenermaßen, die Apps sind ja alle so weit isoliert, dass da nicht irgendwas rüberschwappen kann von irgendwo anders.
Ja, also ja. Ich glaube, so einer der größten Gründe sind, ist halt, dass Apple halt auch gerne die eigene Bezahlschnittstelle verwendet. Mhm. Weil die cachen ja natürlich überall ab. Das heißt, ja, bei jedem Verkauf... 30%, aber du kannst auch so ein kleines Development-Team irgendwie anmelden. Ich bin mir nicht genau sicher, okay, wie das funktioniert. Dass du dann praktisch bis zu 1 Million Dollar Umsatz, ich weiß auch nicht, in welchem Zeitraum, da müsste man nochmal nachgucken, dass man da dann nur 15% abdrücken muss. Aber du musst natürlich deine eigene Bezahlschnittstelle nicht anbieten. Das ist natürlich auch praktisch.
Spart Kosten bei der Entwicklung, ja.
Ja, du musst natürlich auch was abdrücken, aber die sind ja auch sehr, sehr pingelig, wenn es darum geht. Mhm. Also wo du, wie soll ich das am besten erklären? Ja, also Marius, ich weiß, du wolltest gerade noch was sagen. Also kann ich meine Gedanken nochmal zusammenfassen, bevor ich hier zu arg ausschweife.
Nee, alles gut. Also ich glaube, der Main-Grund, wieso Apple das ja nicht zulässt, ist halt so zweigliedert. Einmal dieser Sicherheitsaspekt, den du ja gerade schon gesagt hast, und der Payment-Aspekt, weil diese Apple-Tags ja, das ist eigentlich, was der Grund ist, also womit Apple ja wirklich einen Arsch voll Geld verdient. Mhm. Gerade auf den Geräten. Und ich glaube, das war so ein bisschen noch das, was Apple mit den Klagen und der EU so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, dass sie halt dort dieses Problem jetzt halt hatten, ne? Dass sie quasi dass die Apple-eigene Bestellschnittstelle und der App so die einzige Möglichkeit ist, wie du In-App-Käufe auf dem iPhone abbilden kannst. Und wenn man sich überlegt, dass beispielsweise so ein Spotify-Abo, dass davon halt von den 9,99 € 3 Euro einfach nur an Apple gehen, dafür, dass es auf der Plattform stattfindet und die eigentliche Wertschöpfung ja die Musik ist und Spotify ja selbst auch nochmal irgendwo, ich glaube, Spotify nimmt von den eigenen Einnahmen, ich glaube, ein Drittel ebenfalls und der Rest geht dann an die Künstler, dann ist halt die Frage, ob wirklich das Plattform bereitstellen halt wirklich das Wertschöpfende wirklich ist und der Revenue Share da ja irgendwie fair ist. Epic Games hatte dagegen ja auch geklagt, weil sie ja ein eigenes Bezahlsystem reinmachen wollten in Fortnite und das hat ja nicht.
Haben sie auch gemacht.
Apple wollte es. Genau, das stimmt, sie haben es gemacht.
Sie haben es gemacht.
Aktiv kurzzeitig, ne?
Ja, genau, das war aktiv und dann hat Apple gesagt so, nein, Epic dürft ihr nicht. Und die haben gesagt, okay, wir machen es trotzdem. Die haben gesagt, wenn ihr das drin lässt, dann schmeißen wir euch aus dem App Store. Und dann haben sie es drauf angelegt. Die App ist dann halt wirklich, Fortnite wurde dann aus dem App Store geworfen. Leute, die App noch schon auf dem Telefon hatten, die hatten sie auch noch. Deswegen war dann noch für eine kurze Zeit, wurden dann iPhones mit installiertem Fortnite für mehrere tausend Euro, gingen dann auf eBay weg.
Ja, aber
die
Installation lässt sich dann ja auch nicht mehr aktualisieren. Also irgendwann kannst du ja
genau, das ist halt das Problem. Also irgendwann, sobald irgendwie ein neues Update rauskommt, dann bist du halt raus. Ja. Also du darfst ja nicht mal, es ist ja nicht mal nur so, dass du nicht, also ich meine, ich habe ja bis jetzt, mein erster iOS-Entwickler-Job war so eine Fitness-App, Subscription-based. Und jetzt, wo ich arbeite, gibt es natürlich auch eine Subscription bei dem TV-Streaming-Anbieter. Und das ist halt immer so, jetzt für uns ist es aktuell nicht so ein Thema, aber gerade bei der Fitnessfirma war das so ein Problem, dass wir natürlich am liebsten die Leute über unsere eigene Webseite in den Funnel reinwerfen, dass die Subscription dann dort abgeschlossen wird, weil wir dann halt keine oder nur wenig Gebühren bezahlen müssen. Wir müssen dann halt ein bisschen was bezahlen für die für Payment Provider, also irgendwie Kreditkarte und so weiter, aber es sind nur wenige Prozent im Gegensatz zu Apple. Deswegen darfst du aber auch nicht in der App auf die Webseite verweisen, so hier Subscription an.
Das darfst du nicht machen.
Du darfst nicht auf deine eigene Webseite in deine eigene Checkout-Page verlinken. Darfst du nicht. Und man hat es dann natürlich so ein bisschen anders formuliert und so weiter. Dann haben wir auch Dinge ausprobiert, wie jetzt Subscription kaufen oder hier deine Account-Einstellungen updaten oder so. So wurde es dann halt genannt. Und es war dann immer so Katze-und-Maus-Spiel. Und irgendeinem ist es dann beim Review-Prozess nach jedem Update aufgefallen. Da musste man es wieder ändern und so weiter. aber man hat es versucht, aber im Endeffekt ist da Apple schon sehr, sehr hinterher, dass, dass man nicht aus der App rauslenkt.
Was aber auch wirklich so ein Gefangenhalten von Entwicklern ist. Also das ist echt so ein No-Go, finde ich.
Ja.
Ja, aber genau, also du, es gibt natürlich dann so ein paar Möglichkeiten, wie eine App das dann doch sozusagen erzwingen kann, ist, dass sie halt einfach sagen, wenn ihr über einen In-App-Purchase kauft, die Subscription, dann ist es teurer, genau, weil die dann diese 30% einfach oben drauf rechnen und sagen, ihr müsst es dann bezahlen, dass am Ende bei uns der gleiche Cut übrig bleibt. Man darf das aber in der App so nicht kommunizieren.
Ja. Darf man auch nicht.
Nein, 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 du darfst ja nicht sagen, woanders ist es günstiger. Du darfst es nicht erwähnen, dass man das auf der Webseite auch kaufen kann.
Aber nehmen wir mal an, du kaufst das für 10 Euro. Und, oder nehmen wir an, du kaufst quasi eine Subscription für 10 Euro. Und dann steht unten drunter noch plus Apple Fee 3,33 und dann kommt unten drunter 13,33 als Gesamtsumme.
Ah, das weiß ich nicht. Also die Guidelines sind ja, die Guidelines sind mittlerweile sehr, sehr lange. Ja, es wäre transparent. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendjemand mal gemacht hat und dann hat Apple ihre Guidelines erweitert und deswegen sind die mittlerweile sehr, sehr, sehr lange. Also,
dass es gar keine Loopholes mehr gibt.
Ja. Ja. Also zum Beispiel, ich weiß, dass es bei TikTok zum Beispiel so ist, dass du da, wenn du Coins kaufst, dass die günstiger sind über einen Webbrowser. Weil die sagen halt nicht, unser Abo oder die Coins sind gleich teuer, egal wo du sie kaufst, sondern also sie sagen halt, uns scheißegal, wir wollen 1 Euro pro 100 Coins, glaube ich, haben. Und weil du halt das Pech hast, es über das iPhone zu kaufen, bezahlst du halt mehr. Ist übrigens bei vielen Sachen so, eigentlich voll der Moneyhack. Also Moneyhack in Anführungsstrichen, ne? Also immer
Moneyhack, Sachen, einfach kein iPhone besitzen. Ja.
Aber ich glaube, bei Google ist es ja auch so, dass du keine externen bezahlten Stellen benutzen kannst. Also es ist ja kein Apple-Thema.
Und ja, bei Google wird es anders durchgesetzt. Also bei die Bahn macht es zum Beispiel ganz spannend. Das ist immer wieder das Paradebeispiel schlechthin, finde ich. Die Bahn bietet dir die Möglichkeit, etwas zu kaufen. Dann öffnet sich das Ganze aber im Webview-Browser, also quasi in einem Browser in deiner App drin. Und darüber loggst du dich bei PayPal ein und darüber bezahlst dann auch. Und das machen fast alle Apps so. Und dann zählt das nicht als In-App in dem Sinne, glaube ich.
In der Bahn ist es aber auch so. Die Bahn-App, da bezahlst du auch per ganz normal Kreditkarte.
Genau, also es geht ja nicht um PayPal. Genau, es geht ja nicht darum, dass du bei, dass jeden Euro, den du irgendwie ausgibst, über dein Smartphone durch Apple durchgeschleift wird. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel auch was bei Amazon oder sowas bestellst in der App, dann musst du dafür, also die haben dann sozusagen ihre eigene Bezahlschnittstelle schon integriert. Es geht darum, dass du digitale Güter, die du auf deinem Smartphone dann auch konsumierst, die praktisch sozusagen die App erweitern, dass du diese nicht extern irgendwie kaufen kannst. Also, oder
kannst du bei Google aber machen. Also es gibt natürlich einige Anbieter, die sagen, ey, du kannst einfach über Google kaufen, dann managt auch wirklich Google die Zahlung für dich und managt die ganze Subscription, du kannst alles bei Google kündigen, das geht. Aber du kannst auch ganz einfach über die App machen. Oder du loggst dich halt ein und hast dann da so einen kleinen Reiter, jo, jetzt kaufen. Muss aber vorsichtig sein, wie du es implementierst. Also es gibt schon so ein paar Guidelines. Aber eben, da gibt es Workarounds.
Ich meine, im Prinzip finde ich das ja gar nicht so schlimm, dass Apple sich sozusagen so drum kümmert. Das ist natürlich, wenn du halt viel Umsatz machst, ist es halt, macht es halt schon einen Unterschied. Also eine Bude wie Spotify, die haben natürlich dann, es ist halt ein riesen Kostenfaktor. Aber wenn du jetzt sagst, ich bin irgendwie ein kleines Studio, die irgendeine App baut oder so, du willst dich ja nicht mit bezahlten Stellen und so weiter irgendwie rumschlagen. Selbst wenn es mittlerweile mit Stripe und so weiter relativ einfach geworden ist. Aber auch für die Leute, weil du musst mal überlegen, jemand hat ein iPhone und du machst dann irgendwie eine In-App-Purchase, eine Subscription für irgendwas. Dann ist es für die meisten Leute, können die aus dem Funnel irgendwie rausfliegen, wenn du deine eigene Bezahlschnittstelle benutzt, weil die da dann noch mehr ihre Kreditkartennummer eingeben und so weiter.
Ja.
Aber wenn du die Kreditkarte ist ja sowieso bei den Leuten hinterlegt. Das heißt, du gehst auf diesen Button kaufen, dann kommt einfach so ein Sheet hoch, dann machst du auf der Seite einen Doppelklick, mit Face ID wird dein Gesicht kurz gescannt und alles fertig. Und für die Leute ist es halt auch komfortabel, weil die in dem App-Store-Bereich haben die natürlich eine komplette Übersicht über alle Subscriptions und so weiter, alle Käufe und können dort dann halt auch direkt canceln. Das heißt, sie müssen dann nicht wieder...
Da übrigens ein Hack, wo du gerade App-Store sagst. Wenn ihr mal ein Abo auf dem iPhone abschließt, dann geht in die App Store und dann auf Abos während des Testzeitraums seid. Und dann könnt ihr zwischen allen Abo-Optionen auswählen, die der Entwickler hat, also anbietet, und dadurch manchmal Abos finden, die günstiger sind als die, die euch in der App angeboten werden, und dann mit einem Klick das ändern. Habe ich letztens bei einer App gemacht, hat mich mega gefreut.
Ja, deshalb ist es auch normalerweise so, dass du, weil, also im Prinzip ist es so, wie Payment bei Apple funktioniert, ist folgendes. Also du musst halt für jeden Tier praktisch ein eigenes Produkt anlegen.
Okay. Mhm.
Und im Prinzip ist es dann so, dass wenn du irgendwas kaufst und dir zum Beispiel die Pro-Version oder eine Subscription freischaltest, dann brauchst du halt so einen eigenen Server, dort wird dieses Receipt dann hingeschickt, das wird validiert und dann wird dein Account freigeschalten. Du kannst natürlich auch so einen alten Purchase oder sowas kaufen, also ein altes Produkt, weil du das ja praktisch in der Vergangenheit mal gehabt hast, und dann kannst du eine Restore-Funktion machen und dort wird dieses Receipt dann auch nochmal hingeschickt. Deshalb musst du aber, wenn du so einen Discount oder sowas machst, irgendein Sale, und deine App irgendwie 30% günstiger anbietest, also nicht über, also über ein In-App-Purchase, dann musst du ein eigenes Produkt nochmal anlegen für diese App. Mm. Und genau, und alle, und die bleiben alle verfügbar. Du musst ja alle dabei, also du kannst sie danach nicht mehr rauslöschen, weil es kann ja sein, dass irgendjemand mit einem irgendwann mal gekauft hat und dann die Restore-Funktion benutzt. Also muss dieses Produkt aktiv sein. Also es ist so ein kleiner Workaround, deswegen gehen die meisten hin und sagen, wenn wir zum Beispiel bei meiner aktuellen Firma, wenn wir einen Sale anbieten, dann ist es nicht so, dass wir die auch dann auf iOS anbieten, sondern das dann tatsächlich nur auf Web.
Okay. Was ja auch voll Sinn macht, weil es jetzt scheiße ist eigentlich für euch, dass sowas langfristig verfügbar ist. Also ich kann das jetzt ausnutzen, weil ich das weiß oder jetzt jeder auch den Podcast hört, aber die Unternehmen ist natürlich doof, ne?
Ja.
Ich habe gerade übrigens noch mal ein bisschen eine Grafik gefunden, die zeigt, also ich würde sie jetzt gerne zeigen, aber ich kann sie eigentlich zeigen, finden gerade auch ein paar.
Du kannst sie zeigen, aber die Leute, die nur hören, die müssen das dann erklären.
Ich beschreibe sie trotzdem, aber ich zeige es trotzdem, weil ich es eigentlich, glaube ich, ganz cool finde. Die zeigt, wie Apple ihr Geld verdient.
Services, ganz groß Services wahrscheinlich.
Genau. Und das, aber das halt mal zu visualisieren. Warte mal ganz kurz. Ich bin gerade zu blöd, meinen Bildschirm zu teilen. Wo ist das denn? Ach, ich muss das teilen auf meinem ganzen Bildschirm. So, teilen. Bam. Also, seht ihr den?
Ja.
Hier sehen wir halt die Grafik, wie Apple halt das Geld verdient. Also das ist jetzt Q2 2023. Also quasi ziemlich genau vor einem Jahr. Und hier ist es so, dass Apple fast 100 Milliarden Dollar an Revenues gemacht hat. Und wir sehen, das ist der große Balken. Das setzt sich zur einen Seite halt aus den Produkten zusammen. Das sind 73 und 20 Milliarden Services. Und bei den Produkten ist halt das iPhone mit 50 Milliarden das stärkste. Und was halt ganz spannend ist, dass wir quasi hier so gute 20% halt einfach diese Services halt haben, die halt quasi vom Apple-Umsatz jetzt mittlerweile einen riesigen Teil halt ausmachen. Das ist quasi die bisschen weniger als die Hälfte der iPhone-Verkäufe und mehr als das Doppelte der MacBooks, mehr als fast das Vierfache der iPads und so weiter, was ja eigentlich das schon echt riesig ist. Genau, und wenn wir hier mal auf die Cost of Revenues gucken, sieht man, dass Services gerade mal 6 Billionen Euro Cost of Revenues haben, was eine Gross-Marge von 71% halt ist, was wirklich sehr, sehr viel ist. Und das ist halt der Grund, wieso Apple dem App Store so gewichtet ist. Das ist jetzt hier nicht aufgeschlüsselt. Also wir sehen hier, die Services sind App Store, Apple TV, Apple Music, iCloud und so weiter, Apple Pay. Aber der App Store wird wahrscheinlich den größten Anteil davon ausmachen. Das kann man einfach mal so sagen. Und Apple ist auch immer weiter dabei, in diese Service Company zu gehen. Das ist aber nicht das Beeindruckendste, was hier ist, sondern das hier. Das hier sind die Revenues von Q1 2023 von Apple, nur die Apple Services, verglichen mit Netflix, Mastercard, Spotify, HBO, das habe ich keine Ahnung, was das ist, und Peloton. Das heißt, die Services von Apple zusammen machen genauso viel Revenues wie Netflix, Mastercard, Spotify, HBO, eine Firma, die ich nicht kenne, und Peloton zusammen. Und das ist halt geisteskrank.
Das ist wirklich, wirklich
viel. Also, ja. Das nur was das für ein Ausmaß für Apple ist. So.
Also bei App Store sind solche Subscriptions wie bei Spotify und so weiter, das sind also die Dinge, die die einem als erstes in den Sinn kommen, aber dort, wo halt am meisten Cash gemacht wird, sind halt einfach In-App-Purchases für so Games wie Clash of Clans und so weiter. Da gibt es dann halt so ein paar.
Im Endeffekt.
Genau, also die halt, genau, also die halt einfach, wo du Unmengen für irgendwelche Coins und irgendwie Goldmünzen und sowas, damit du halt irgendwie dich irgendwie hochleveln kannst, da wird wahnsinnig viel Geld gemacht. Also ich habe jetzt natürlich die Zahlen nicht, aber das ist wahrscheinlich der Großteil des Umsatzes kommt tatsächlich daher.
Und ich habe da jetzt auch mal ein bisschen nachgeguckt noch, was jetzt Apple eben gerade in dem Moment mit dem DMA, also dem Digital Markets Act, was die versuchen dagegen zu tun, weil das ja so wichtig für sie ist, weil sie das auch nicht akzeptieren wollen eigentlich, weil es eben so unfassbar viel Geld für sie ist. Wie gesagt, mehr als Netflix. Wobei man ja sagen muss, wenn man bei Netflix Kunde ist und das übers iPhone gekauft hat, dann kommen da die 30% einfach direkt an Apple zurück. Also ist klar, das ist so vieles eigentlich.
Genau.
Also sie wollen das Ganze auf jeden Fall anfechten. Und die große Definitionsfrage ist immer dieses Gatekeeper. Deswegen werden die oftmals in die Definition mit reingenommen. Sind sie ein Gatekeeper, dann trifft das Gesetz quasi auf sie zu. Sind sie es nicht, dann trifft es halt nicht zu. Und beim App Store sieht es jetzt scheinbar so aus, als wären sie wirklich ein Gatekeeper, was ja offensichtlich auch der Fall ist. Das würde ich zumindest so sagen. Weil, naja, ich kann nicht einfach meine App dort installieren. Ich kann mich nicht frei entscheiden, was für ein Payment Provider ich möchte. Ich darf nicht mal erwähnen, dass ich es woanders kaufen kann. Und deswegen wollen sie jetzt tatsächlich nur für Europa in der neuen Geschäftsbedingung die Core, oder ich weiß nicht, ob es nur in Europa ist, die Core Technology Fee einführen.
Genau.
Ja. Die kennt ihr schon.
Okay. Hab ich grob drüber gelesen. Also, ich war ein bisschen schockiert, aber.
Ja, also für jede jährliche erste Installation wollen sie 50 Cent haben. Von der App.
Echt? Also was? Ich hatte hier einen Artikel gelesen, dass es pro User pro Jahr sein soll, diese 50 Cent.
Genau, für jede jährliche erste Installation. Also,
okay.
Wenn du es quasi deinstallierst und dann installierst du es nochmal, dann zählt es nicht als nochmal 50 Cent, sonst könntest du die einfach arm machen, die Firma, indem du es deinstallierst und wieder neu installierst.
Also im Prinzip kann man ja sagen,
wirklich viel ist.
Ja.
Aber also ich meine, im Endeffekt ist das, was Unity macht, oder? Genau, über die alternativen App-Stores, richtig. Nicht über den normalen App-Store. Aber über den normalen App-Store greifen dann ja immer noch die Richtlinien von Apple. Und im Endeffekt ist das ähnlich wie das, was Unity auch gemacht hat, fällt mir so auf. Weil Unity hat, also Unity Engine hat ja auch gesagt, ey, jedes Mal, wenn ein User was installiert, dann gebt ihr uns Geld dafür.
Ja, was und natürlich Quatsch ist. Was mich halt interessiert ist, ob die Apps, die in dem alternativen App Store drin sind, trotzdem von Apple gereviewt werden müssen. Weil das habe ich noch nicht ganz verstanden. Die müssen trotzdem noch, weil du kannst
trotzdem noch signiert werden müssen von Apple.
Tatsächlich.
Also Signatur ist Sache. Also du kannst ja praktisch, wenn du einen Developer-Account hast, kannst du es signieren. Ja. Aber die Frage ist halt, wenn die durch diesen Review-Prozess durchgehen müssen, dann kannst du halt auch solche Sachen wie Private APIs und so weiter nicht verwenden, weil das untersagt ja Apple. Also du kannst ja nicht, es gibt ja viele APIs, die sind nicht dokumentiert, die darfst du auch nicht benutzen, weil wenn Apple, die haben natürlich ihre Technik, um das herauszufinden. Und wenn du dann halt irgendwelche Dinge machst, da gibt es einen super interessanten Vortrag, den habe ich live gehört von dem, weißt du, der Shoemaker. Der war lange irgendwie Chef des App Stores, dieses Review-Teams.
Mhm.
Und krass. Also wirklich zu den Anfängen des App Stores. Und der hat dann auch so ein paar Anekdoten ausgepackt, wie zum Beispiel, dass als Uber angefangen hat, da um Cupertino herum, also um Apple Watch herum, das Apple Headquarter herum, durften irgendwie die Autos nicht angezeigt werden. Deswegen gab es eine Funktion in der App und Apple hat das halt irgendwie rausgefunden. Also die haben natürlich irgendwie wahrscheinlich irgendwelche Scanner oder so, die Binaries irgendwie durchforsten. Die hatten dann eine Methode, die hieß, ist Cupertino watching? Und die hat halt einen Boolean zurückgeworfen und das war dann halt einfach, die haben halt geschaut, wo wird die App gerade benutzt? Und wenn das halt in Cupertino war, die haben halt geschaut, okay, dort in der Location, dort sitzt halt dieses Review-Team, weil das kannst du ja nachschauen, woher durch Tracking. Und wenn die halt die App getestet haben, dann waren halt außenrum, waren halt irgendwie keine Autos. Und ich weiß nicht mehr genau die Gründe, aber genau, also solche Sachen. Aber es gibt natürlich auch Private APIs, die halt Apple benutzt, die halt irgendwelche Dinge tut, die du eigentlich nicht benutzen darfst. Und Apple findet das heraus und dann lehnen sie deine App ab. Aber du kannst, also das heißt, du kannst nicht einfach alles machen, was du möchtest.
Ja. Ja, wahrscheinlich also, solche Patch-Vorgänge, das kann ich schon verstehen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine App installiere und ich habe quasi in meiner App drin die Möglichkeit, über eine API einfach einen Patch runterzuladen, muss ich nicht über den App-Store gehen, kann darüber quasi Malware einschleusen. Das verstehe ich tatsächlich.
Du darfst auch keinen Code nachladen. Das ist auch so eine Sache. Du darfst keinen Code nachladen. Das ist nochmal eine andere Sache, aber auch die APIs von Apple direkt von den Apple Frameworks.
Ah, okay.
Genau, da, weil die sind ja nicht dokumentiert, aber du kannst halt theoretisch über den Selector von so einem Framework kannst du praktisch nicht einfach die Methode aufrufen, dann wird das durch Auto-Completion angezeigt, sondern du kannst halt sagen, diese Klasse, die respondet zu diesem Selector und dann gibt es halt einfach einen String. Das kommt dann noch aus dieser Objective-C-Zeit. Und dann kann es halt sein, dass die Methode dann halt irgendwas macht. Also, und du darfst sie eigentlich gar nicht benutzen, weil die halt so eine Apple-interne Geschichte ist.
Okay, aber das kontrollieren die ja quasi immer.
Ja, genau. Also die können natürlich, die haben natürlich ihre Methoden, das automatisiert nachzugucken, ob du da irgendwelche Methoden aufrufst, die nicht dokumentiert sind von Apple.
Okay. Sorry, Marius, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles cool. Nee, also ich hatte halt in meinen Notizen halt drinstehen, sinngemäß, dass halt echtes Zeitloading wie bei Android halt nicht möglich ist. Weil halt die nochmal abgesegnet werden müssen. Wie genau, das müssten wir jetzt wahrscheinlich nochmal im Detail nachlesen. Ob das jetzt mit wirklich einer Review-Prozess, wie es bei den normalen Apps ist. Aber dann, also was ich mich halt frage, und was bei mir jetzt auch nochmal steht, ist, dass die App-Store-Gebühr jetzt 3% günstiger wird für den normalen App-Store. Und die normalen Entwickler, wenn sie halt über diese Alternativen abrechnen, ziemlich genau die gleichen Gebühren bezahlen müssen wie bei den normalen App-Store. Das heißt, Apple hat es geschafft, einfach mit sehr, sehr smarten Anwälten, das einfach komplett zu umgehen.
Ja.
Genau, wie war das?
3% günstiger oder 50 Cent pro Jahr pro User, pro Installation quasi, oder für die erste Installation. Das ist halt schon viel. Ich meine, wenn du 1 Million Nutzer hast, dann sind es 500.000 Euro, die du halt einfach an Apple zahlen musst, wenn es Leute über den alternativen App Store installieren. Egal, wie viel die zahlen am Ende. Das ist, war bei Unity ja auch quasi der Schlag ins Genick, warum es nicht mehr funktioniert hat.
Ja. Hier nochmal eine Zahl. Also, wenn man über die alternativen App-Stores das macht, dann kostet es entweder 10% oder 17%.
Ja, genau. Gebühren
an Apple.
Ja.
Plus
was
diese
auch nicht weniger ist.
50 Cent.
Ja. Ja. Und dadurch ist der alternative App-Store fast schon wieder für Entwickler noch unattraktiver als der originale App-Store. Genau. Und dadurch ist der quasi tot. Also, das wird wahrscheinlich eingeben.
Das wird eine Totgeburt.
Also finanziell, aber du kannst natürlich auch, zum Beispiel Google bietet ja auch Apps an, die kosten ja nichts. Ist ja alles, also kostet kein Geld. Wenn du zum Beispiel, du kannst ja auch Google Chrome zum Beispiel installieren auf einem iPhone. Das geht. Also, du kannst ja ganz normal aus dem App Store runterladen. Es wird aber nicht dieses Chromium verwendet, sondern du musst ja, ich weiß nicht, wie heißt es, glaube ich, WebKit oder so, dass du halt.
Du musst die WebKit-Engine benutzen.
Genau, du musst die WebKit-Engine benutzen und im Prinzip ist es dann eigentlich Safari mit einer Chrome-Oberfläche, grob zusammengefasst. Aber durch diese alternativen App-Stores soll es wohl möglich sein, dass es Browser gibt, die ihre eigene Engine benutzen.
Aber welcher Browser würde sich das freiwillig antun? Weil Browser sind irgendwie die ganze Zeit gratis. Und dann zahlst du für jeden User für jedes Jahr 50 Cent. Ich glaube nicht, dass du so viel dann wieder raus... Also klar kriegst du wieder ein bisschen mehr Geld von den Usern, dadurch, dass du vielleicht ein paar Sachen hast. Aber die Chromium Engine ist ja auch open. Also dadurch hat jetzt Google nicht wirklich einen Vorteil, glaube ich. Und generell Browser Engines sind ja sowieso so eine Sache, wo man sagt, na, es gibt eh nicht mehr wirklich welche. Es gibt die von Firefox, es gibt die von Safari, die nur unter Apple quasi läuft. Und es gibt halt Chromium. Ich glaube nicht, dass die Browser-Hersteller da sagen, ey, lass das mal machen, weil selbst Microsoft hat gesagt, nee, wir machen keine eigene Browser-Engine mehr, wir machen jetzt einfach bei Google mit.
Ja.
Und gut, ich meine, Edge hat auch unter, ich weiß nicht, ob man Edge auch unter Apple installieren kann. Ja, kann man?
Ich glaube, ich habe Edge dort sogar installiert.
Echt? Ja, dann hast du dort auch WebKit oder halt die von Safari.
Ja, ich habe Microsoft Edge installiert wegen Bing damals.
Ja, das war auch bei mir der Grund.
Aber nicht einmal, glaube ich, geöffnet.
Aber es gibt, Mike, oder wo hast du das dann runtergeladen? Das geht dann halt nicht über den App Store, sondern wahrscheinlich, weil bei macOS, da gibt es ja Sideload und da kannst du ja einfach so eine DMG aus dem Internet runterladen, da kannst du ja alles installieren.
Übrigens, das ist, finde ich, gerade ein sehr, sehr schönes Thema, was du ansprichst, weil Apple sagt, Security hier, Security da. Auf Mac ist das seit immer möglich, dass du dir Sachen runterlädst. Ob das jetzt irgendwie eine App ist, wie hier Edge, was ja richtig installiert werden muss, oder irgendwelche kleinen Programme wie Spotify oder so, du kannst dir alles von Webseiten runterladen. Und da läuft halt einmal der Apple-Virenscanner, wenn du das Ganze öffnest, drüber und das Ganze funktioniert. Trotzdem.
Ja.
Und mein Mac ist jetzt nicht voller Viren, hoffe ich.
Ja, aber,
aber jetzt ist ja wirklich
aber jetzt mach noch mal deine Grafik von vorhin auf und schau mal, wie viel Geld das iPhone macht. Ja, und das iPhone ist halt mit diesem App Store extrem vernetzt. Wie viele Leute sich ein iPhone kaufen, das ist halt einfach eine Cash Cow. Und die ganzen Leute,
es ist ein Geldargument.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Also Security, ja, kann ich verstehen, aber dann muss das Argument ja auch bei dem anderen, also ich meine, das macht ja Apple ständig, dass sie halt Lightning haben sie jahrelang verteidigt, haben gesagt, das ist das Allerbeste. Ja, wieso habt ihr das dann im iPad schon viel früher umgestellt auf USB-C? Ja, weil es wahrscheinlich schon besser ist, aber haben sie natürlich nicht zugegeben. Also die widersprechen sich da schon immer sehr.
Es ist halt monetär wahrscheinlich einfach was anderes.
Ja.
Das ist, aber ja, das ist, also gerade dieses Einsperren von Entwicklern finde ich dann schon ein bisschen schwierig. Weil, ganz ehrlich, den App Store zu entwickeln und zu maintainen, das ist nicht so teuer. Also die das Apps zu
reviewen. Ist halt, ja.
Ja.
Das würde ich sagen. Ich meine, wie lange dauert es, bis man so eine App vom Einsenden bis sie freigegeben ist? Eine Woche?
Nein, mittlerweile nicht mehr, zum Glück. Also, wenn du jetzt eine neue App, ich habe das neulich erst gemacht, da habe ich, es war eine Mac-App, aber ich glaube, das unterscheidet sich dann kaum. Ich würde mal sagen, so 3 Tage vielleicht. Es kommt halt darauf an, wie viel sie finden. Also bei mir, dann ist es, wenn du eine App das erste Mal einreichst, ich glaube, Default wirst du erst einmal abgelehnt. Das ist völlig, völlig normal.
Bei mir war, Sie auch dazu, warum?
Ja, ja, machen sie schon. Also manchmal ist es so ein bisschen, ich glaube, die haben halt zum Beispiel keine History. Also du musst ja halt auch, jedes einzelne Update wird ja gereviewt. Also selbst wenn du Testflight benutzt und sagst, ich verteile jetzt meine App per Testflight, nicht an die Entwickler, weil du kannst ja sagen, ich habe einen Entwickler-Account, ich bin da in diesem Team und dann kannst du eine App hochladen auf Testflight, also es ist das Beta-Programm von Apple, damit du deine Apps irgendwie testen kannst. Dann bekommt jeder automatisch eine Benachrichtigung, du kannst es installieren. Aber du kannst natürlich auch Public Beta machen. Das heißt, ich kann entweder einen Link rausbringen, da können sich dann Leute sozusagen reinklicken und können dann über die Testflight, das ist ja auch wie so ein App Store, sagen wir mal, können sich dann die Apps runterladen. Muss halt eingeladen werden oder über diesen Link verfügen. Und selbst diese Apps werden, wird auch jedes Update, also nicht jedes Update, sondern jeder Versionssprung wird gereviewt. Wenn du dann, wenn das dann gereviewt wird und dann sagst, okay, ich mache so ein paar Fixes für diese Version und mache sozusagen einen neuen Build, der, also wirklich so ein Build 1, 2, 3, 4, 5, das wird dann nicht nochmal gereviewt. Ja. Aber wenn du dann diese Testflight-Version sagst, okay, das passt jetzt und das schieben wir jetzt in den App Store, dann dauert es mittlerweile keine 24 Stunden, bis sie dann durchgewunken wird. Aber es kann halt trotzdem sein, dass sie abgelehnt wird, passiert uns auch noch regelmäßig, also dort, wo ich arbeite, und die haben halt einfach keine History. Das heißt, die App kann abgelehnt werden aus irgendeinem Grund, weswegen sie schon mal abgelehnt wurde. Und wir haben teilweise jetzt auch schon ein Wiki. Da haben wir dann gesagt, okay, wenn die App wegen diesem Grund abgelehnt wird, kopiere einfach diesen Text rein, dann ist es okay. Weil sie halt, weil die Person, die das halt irgendwie anschaut, die checkt halt nicht, wie irgendwas gemeint ist und so weiter. Also, wir wurden neulich auch abgelehnt irgendwie. Wir müssen jetzt erstmal nachgucken, ob ihr überhaupt Lizenzen habt für die Inhalte, die ihr da rausbringt, oder ob das nicht irgendwie Pirating ist. Und das ist so,
krass.
Wir sind ja keine neue App. Und, dann haben wir halt ein paar Mal mit denen hin und her geschrieben und dann war es auch okay. Aber da saß dann halt irgendeine Person, die hat es dann zum ersten Mal wahrscheinlich unsere App gesehen und hat dann gesagt, nee, also könnt ihr mal irgendwie alle Lizenzen, und ich meine, wir haben halt irgendwie, keine Ahnung, wir haben eine eigene Mediathek. Also wir haben auch, wir haben ja irgendwie 150 Sender, also Fernsehsender. Das wäre ein Riesenaufwand. Ich glaube, wenn Apple halt sagt, ja, ihr müsst uns das jetzt geben, dann müssen wir das halt machen. Ich meine, die Alternative wäre, wir bringen keine Updates mehr raus oder sie schmeißen uns sogar aus dem App Store raus, weil wir nicht kooperieren. Kann auch sein. Aber
das ist so hart.
Ja. Und ich meine, es ist ja nicht, dass unsere App irgendwie keinen Umsatz generiert. Also und die machen ja trotzdem Geld mit uns. Also also deswegen
App Store. Kann man dann aber so Widerspruch einlegen oder
Ja. Also du kannst ja mit denen dann nicht chatten, sondern das ist dann, du kannst halt darauf antworten und so weiter, kannst auch Anhänge und so weiter schicken, aber es ist halt schon sehr asynchron. Also es ist kein Live-Chat.
Okay.
Es ist halt, es ist viel besser geworden. Also vor Jahren, als ich angefangen habe, ist schon seit vor 10 Jahren, als ich meine erste App rausgebracht habe, da war auch ein Update, hat locker eine Woche gebraucht, bis sich das jemand durchgeschaut hat.
Krass.
Also ist mittlerweile schon sehr, sehr viel besser geworden.
Ich finde das halt so krass, was für einen Aufwand die betreiben, um die Apps quasi zu prüfen. Obwohl.
Und trotzdem rutscht immer mal wieder was durch.
Ja, ich wollte gerade die Story von dem Babynamen-Generator erzählen. Kennt ihr das?
Nein.
Okay.
Der sagt mir nichts, ne?
Ein pfiffiger Entwickler hat einen Babynamen-Generator gebaut, wo du halt quasi, so Fragen durchklicken konntest und dann wurde dir ein Name für das Baby rausgespuckt am Ende. Das Ding ist, wenn du eine bestimmte Kombination von Fragen beantwortet hast, in der richtigen Kombination, war das, glaube ich, sowas wie ein Gameboy-Emulator dahinter.
Ja.
Und das durchgekommen. Geil. Die App war im App Store. Die konntest du nutzen.
Krass,
und okay. Da frage ich mich so ein bisschen, Apple, also machen die das alles per Hand? Weil eigentlich müssten die das doch automatisieren irgendwie. Also wenigstens so teilautomatisieren. Und dass sowas dann nicht erkannt wird, wundert mich schon.
Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie... Also die können ja wahrscheinlich schon so ein bisschen in die Binaries reinschauen oder zumindest die Header-Files. Ja, du lädst ja schon ein Binary hoch.
Okay.
Aber, und es wird dann auch signiert. Aber du hast ja trotzdem so ein, wie so eine Art Header-File, wo dann praktisch die Schnittstellen der App, da kannst du ja schon irgendwie reingucken. Und also Apple kann das ja schon, hat wahrscheinlich schon ihre
Technik. Die wissen halt, wie es funktioniert.
Ja, die haben es ja gebaut. Also die wissen dann wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, ob sie die ganze App irgendwie decompilen können oder so, aber ich meine, die geben uns die Werkzeuge, die wissen natürlich am besten, wie es funktioniert. Also, also es gibt auch Scam in andere Richtungen, ich glaube, da haben sich mal Leute beschwert, das ist auch schon ewig her, ich werde es in die Shownotes, in der Videobeschreibung werde ich diesen Vortrag reinlinken, der ist super interessant. Da ging es auch darum, dass ein Entwickler eine App rausgebracht hat, die hieß Boops. Und die Leute haben die sich dann gekauft und waren dann schockiert, dass sie keine Brüste gesehen haben, sondern Vögel. Weil daher kommt das ja eigentlich, glaube ich, oder Tits, oder ich weiß gar nicht mehr, dass du Boops oder Tits, ich weiß nicht mehr genau, das ist irgendwie Vögel, dass das eigentlich Vögel sind.
Ja.
Und es wird halt, und dann wurden dir halt nur so Vogelbilder angezeigt.
Geil.
Und dann haben sich halt Leute beschwert, die haben gesagt, ja, ich habe eigentlich was anderes erwartet und die wollten dann irgendwie einen Refund haben. Das gab es ja früher zum Beispiel auch nicht, dass man eine App refunden konnte.
Mhm.
Du hast gekauft und dann war das Geld weg.
Ja.
Ist das nicht auch wegen der EU?
Ja, es war wahrscheinlich noch davor. Ich glaube, Apple hat halt irgendwie, haben sich zu viele Leute beschwert. Aber es kann gut sein, dass es dann schon wegen der EU ist, irgendwie Rückgaberechte oder so für digitale Güter. Ja, gibt's ja auch, also.
Ja.
Also, okay. Deswegen, ich weiß jetzt halt nicht, ob ich dieses Sideloading irgendwie gut oder schlecht finde. Selbst wenn das jetzt so wäre wie bei Android. So einerseits, ich finde es natürlich gut, wenn ich alles installieren konnte. Ich war ja früher auch voll der Jailbreaker, das heißt, ich habe mir immer meinen iPod Touch oder mein iPad und habe mir irgendwelche Skins installiert. Das war halt dieses Rumexperimentieren und dann hast du da dein iPhone angelegt, dann war da auf
einmal
konntest halt customizen, was natürlich einerseits auch irgendwie Quatsch ist, so da kauft ja halt ein Android, aber es war halt einfach so dieses Beste aus beiden Welten. Weißt du, dass du halt dir irgendwelche Tweaks installieren konntest und so weiter. Mittlerweile ist es ja völlig irrelevant. Also die Leute jailbreaken ja nicht mehr. Die Leute, die es früher gemacht haben, die machen das ja auch nicht mehr. Die haben das halt hobbymäßig gemacht. Und mittlerweile ist es ja schon so, dass Apple, sagen wir mal, offener geworden ist. Also du kannst ja schon viel mehr machen. Also sowas wie ein iPhone-Unlock, weißt du, ein SIM-Lock, also das ist ja kein Thema mehr. Also das konntest du ja früher mit einem Jailbreak umgehen, teilweise.
Ja, aber das ist zum Glück kein Thema mehr.
Ja.
Aber du hast immer noch nicht die komplette Freiheit in dem Sinn. Und gerade das Jailbreaken ist aber halt auch immer aus so eine Sache aus der Security-Sicht. Ein Jailbreak ist halt meistens ein Exploit.
Ja, ja, und genau, natürlich.
Ja, ja, klar.
Das iPhone war dann halt unsicher. Anders. Also du konntest dann ja alles machen. Also.
Genau.
Ja.
Und deswegen, wenn du einen Exploit findest, dafür zahlt dir halt Apple gleich mal ein paar Millionen, dass sie den fixen. Deswegen kommt es zu gar keinen Jailbreaks mehr.
Ja.
Ja. Also, es, ja, das ist keine Jailbreaks,
beziehungsweise nur sagen, für sehr alte Versionen.
Ja, klar. Also, die, klar, die werden nicht mehr gepatcht. Die sind halt dann wahrscheinlich aber auch 8, 9 Jahre alt oder noch älter.
Nee, nee, nee. Also, so 1, 2 Generationen.
Aber die müssen also, ja das neue meine, Update kriegen, oder?
Volle Versions. Nee, aber für die alten. Also, ich lese immer mal wieder Headlines, dass für die letzte oder vorletzte große iOS-Version immer mal wieder Jailbreaks gefunden werden. Aber du hast halt recht. Das ist halt vom Ding her komplett irrelevant geworden. Es nutzt halt niemand mehr. Ich war auch so. Ich hatte auch mein iPod Touch 4. Generation komplett gejailbreakt und da alles installiert, was irgendwie ging und mit fancy Animationen und so.
Hast du Cydia halt installiert?
Einfach, ja, natürlich. Klar, Cydia war drauf. Alles drauf. Irgendwie auch so wie mit APKs früher ein paar Apps geholt, die man eigentlich sonst nicht runterladen sollte. Dass ich mir da kein Virus eingefangen habe, ist eigentlich ein Wunder.
Ja, wahrscheinlich hast du es aber.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist deswegen meine E-Mail-Adresse auch geleakt im Internet. Naja, auf jeden Fall, was ich, aber was ich für mich so finde, ich habe gar nicht mehr dieses Bedürfnis, weil ich das Gefühl habe mittlerweile, du kannst die iPhone so anpassen, du kannst ja alles machen und nur so, es gibt eigentlich eine Sache, die nicht geht und das sind Emulatoren, aber selbst da habe ich nicht das Bedürfnis, weil sonst mache ich das halt auf dem Mac oder so, weil da geht's ja. Und eine Sache, die ich jetzt gerade schon wieder auch so, oder so speziellen, sage mal so, ich nenne es jetzt mal so Hacking-Apps oder so. Oder so krasse Nerd-Apps, die auf irgendwelche Sachen zugreifen, irgendwelche Schnittstellen, die du halt einfach nicht nutzt, wo du dich einfach zugreifen kannst. Das geht halt nicht. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel im Kopf, aber ich weiß, dass ich früher halt zum Beispiel so eine Network-App drauf hatte, mit der man so alle Leute aus dem Gerät, aus dem Netzwerk schmeißen konnte.
Aber die braucht eh auch Root-Rechte unter Android. Also da musst du ja auch wirklich auf die Hardware zugreifen. Und das sollen die Geräte ja gar nicht unterstützen. Also ich meine, unter Android kannst du es freischalten, das geht. Du kannst es quasi routen. Aber das soll an sich ja gar nicht funktionieren, weil du damit halt dein Telefon potenziell auch unsicher machst. Du weißt ja nicht, was die App macht am Ende.
Ja,
genau. Ja, safe, hundertprozentig. Und deswegen, also ist halt die Frage, ob wirklich, also mal Jailbreaken sowieso unnötig, aber welche App, mal abgesehen von Emulatoren, die ja eh rechtlich so ein bisschen schwierig sind, und Fortnite, was möchte ich downloaden? Eigentlich ja Piraterie, also Apps for free.
Das ist auch nicht halt, cool. Wenn du halt Apple aus dem Apple-Ökosystem rauswerfen möchtest, aus der Gleichung.
Aber das kriegst du ja eh nicht hin, weil du ja eh eine Apple-ID brauchst, um das iPhone zu aktivieren. Genau. Und ja, also, ja.
Und dann holst du dir auch gar kein iPhone. Dann holst du dir halt wirklich sowas wie Graphene, wo dann halt quasi Android, aber halt ohne Google drauf ist. So, oder du holst dir halt ein Fairphone mit irgendeinem kompletten alternativen System. Dann holst du dir halt kein iPhone tatsächlich. Weil du, also tatsächlich, ich glaube, die meisten Leute kaufen sich ein iPhone, weil sie diesen Apple-Kosmos haben wollen, mit allem, was dazugehört. Und da ist es dann halt wahrscheinlich einfach nicht die Zielgruppe, denke ich mal, dass man sich ein System ohne Apple holt.
Ja, also als Nutzersicht ist, glaube ich, der Nutzen sehr eingeschränkt. Das ist, glaube ich, halt mehr so für die Publisher, die halt die Apps rausbringen, dass die halt sagen, wir wollen halt mehr Kontrolle über die Veröffentlichung haben. Ja, ich weiß nicht. Also ich sehe jetzt
zum Beispiel, also aus Publisher-Sicht kann ich schon verstehen.
Ja, natürlich. Ich meine, da gibt es ja genügend Beispiele, wo sich Firmen mit Apple bekriegt haben. Also Epic ist halt so der lauteste Fall. Und in diesem ganzen Tumult kamen dann natürlich noch mehr Firmen, die haben gesagt, ja, finden wir auch doof, mach das mal Epic, kämpft da für uns. Ja, ich weiß auch nicht, wie das dann funktioniert, weil ich glaube, aktuell zum Beispiel ist ja auch noch so, dass Fortnite, die sind ja nicht mehr auf Apple, oder? Also nein, zumindest im iPhone. Wäre jetzt natürlich spannend zu wissen, ob Epic ihren eigenen App-Store rausbringt und dann halt ihre eigenen Spiele dann dort drüber vertreibt. Also das würde mich mal interessieren.
Was ich aber tatsächlich nicht glaube.
Ist halt wieder die Frage, wie das mit den Apps absegnen ist.
Achso, das auch noch. Also ich meine, wenn du 50 Cent zusätzlich bezahlst für ein Free-to-Play-Game, dann musst du auch erstmal wieder von irgendjemandem was bekommen. Und ich meine, viele Leute installieren sich wahrscheinlich einfach Fortnite, lassen es installiert, zocken es vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, wenn sie gerade Zeit haben oder irgendwie im Zug sitzen oder so, und dann war's das. Und dafür zahlt dann Epic halt die 50 Cent.
Ich glaube, das wäre gar nicht so das Problem. Ich glaube, Fortnite würde sich refinanzieren, einfach aus, ja, eh so Spiele-Apps durch Wale finanziert werden.
Ja.
Und ich meine, wenn eine Person $100 ausgibt, dann refinanziert das ja schon wieder 200 Spieler. Und ich zocke gerade relativ viel COD Mobile, was ja auch Free-to-Play ist. Und da habe ich auch schon sehr häufig darüber nachgedacht, einfach mal ein paar Euro für einen Skin auszugeben. Hab's noch nicht gemacht.
Ja.
Ich will's auch nicht machen, weil das so dieses First-Dings ist. Also wenn du es einmal machst, dann machst du es nochmal. Aber ja.
Ja, hast du noch nie einen Skin gekauft? In noch keinem Game?
Nee, jetzt, ich meine COD Mobile habe ich noch nicht gemacht.
Achso,
COD. Bei CSGO auf Windows habe ich auch schon ein paar Skins gekauft. Ja. Aber bei COD Mobile ist es halt,
ist ja nicht schlimm.
Ist halt ein Mobile-Game. Weiß nicht, wie lang die Halbwertszeit ist.
Ja.
Und ein paar Euro, okay, aber man will ja auch nicht unnötig Geld verschwenden.
Ja, aber das sind ja immer so kleine Häppchen. Das ist ja nicht, dass du einmal irgendwie sagst, okay, ich stecke da 20 Euro rein und dann habe ich da irgendwie so eine In-App-Währung, sondern das wird dir direkt einfach in Euro dann abgebucht und du hast ja nicht so einen richtigen Überblick darüber. Also, also und dann summiert sich das so ein bisschen und da mal 2 Euro und da,
genau,
aber im Endeffekt hast du dein Geld reingesteckt und dann spielst du das Spiel nicht mehr und das Geld ist halt weg.
Ja. Also ich finde halt, zusammengefasst kann man eigentlich sagen, an sich alternative App-Stores wäre schon irgendwie cool. Auch gerade eine alternative Zahlungsmethode für die Entwickler, für alle eigentlich, dass man auch vielleicht so dass sie Fortnite wiederholen könnte. Ist die Frage, ob Apple das Game absegnen würde, wenn die wirklich die nochmal nachgucken müssen. Aber ich finde es krass, wie Apple es geschafft hat, das alles komplett zu umgehen. Also.
Ja. Also sie schaffen es halt quasi ihre quasi Monopolstellung
oder
ihre Monopolstellung auf iPhone, weil ich meine, du kannst ja dann nicht mehr raus, quasi zum Schiffen.
Ja.
So, weil es halt einfach useless ist.
Ja, das Problem ist halt, die Leute, die dort in der EU sitzen, die das entscheiden, das ist ja nicht irgendwie eine ultrasmarte Person, die das Ganze richtig ausgeklügelt hat, sondern da sitzen dann viele Leute, die irgendwie teilweise überhaupt keine Ahnung haben, wie sowas funktioniert. Und die haben sich dann halt irgendwann mal nach sehr, sehr vielem Hin und Her wahrscheinlich auf irgendetwas einigen müssen, weil es wahrscheinlich eh schon zu lange gedauert hat. Und dann kam halt sowas dabei raus. Und dann ist es im Prinzip eigentlich nur ein Labyrinth. Und dann ist halt Apple, die halt endlos Geld haben, endlos Anwälte. Und es sind dann halt einfach smarte Leute, die das Ganze halt irgendwie umgehen können.
Genau, auf jeden Fall.
Und bis dann die EU darauf wieder reagiert, das dauert dann, dann ist wieder irgendwie ein paar Jahre und in der Zeit hat Apple halt noch mehr Geld verdient.
Und das Lustige ist ja dann, sie versuchen es in der EU, oder sie können ja in der EU nicht einfach schreiben, yo, Apple betrifft jetzt dieses Ding, sondern sie schreiben ja Nutzerzahlen, genauso viele aktive Nutzer, was ja bei iMessage noch so ein Thema ist. Genauso viele Nutzer, dann bist du so eine Schwelle, dann bist du drüber. Und genau das und das muss zutreffen, wo dann halt am Ende nur noch Apple dabei gemeint sein kann und vielleicht noch Google.
Ja.
Was auch witzig. Aber sie schreiben es halt nicht so explizit. Ja.
Naja. Ja, ich meine, wen betrifft das? Die anderen, es gibt ja keine andere relevante Plattform.
Ja, genau.
Also zumindest im Mobile-Bereich. Aber selbst wenn du jetzt irgendwie im Desktop-Bereich bist, dann da kannst du ja eh auf allen Geräten alles installieren.
Ja,
genau.
Also selbst auf einem Mac.
Ja. Obwohl es ja auch so ist, dass alle Apps signiert werden müssen, ne, von Apple-vertrauenswürdigen Entwicklern.
Nein, du kannst auch einfach irgendetwas entwickeln, aber wenn du es dann installierst, dann musst du halt in die Security-Einstellungen gehen und dort steht dann, hey, diese App, genau, und dann kannst du das praktisch sagen, okay, hier will ich eine Ausnahme machen.
Ich habe das Gefühl, also, das ist
im Endeffekt... Machst du nur für eine App eine Ausnahme?
Sorry, was?
Machst du nur für eine App dann die Ausnahme?
Ja.
Genau, genau.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob man das generell einfach runterstellen kann. Würde ich jetzt natürlich auch nicht. Aber genau, aber es gibt halt schon so ein paar Dinge, die ich mir irgendwie installiert habe, wo es halt einfach nicht signiert ist. Und dann muss ich es dann halt einfach umgehen. Aber dann weiß ich ja trotzdem, okay, woher habe ich das? Und Oder oftmals ist es zum Beispiel ein Open-Source-Projekt.
Ja.
Also wo ich dann halt einfach bei GitHub ein Release einfach als also das fertige Binary runterladen kann. Ja. Da kann zum Beispiel sein. Aber dann weiß ich ja, dass es aus diesem Source-Code, ich meine, ich gucke mir das natürlich nicht den ganzen Code an, aber dann kenne ich halt trotzdem das Projekt und dann weiß ich, okay, da brauche ich jetzt nicht irgendwie alles durchschauen, das wird schon so passen.
Ja. Aber es ist spannend, wie sehr Apple da auch eingreift, muss ich sagen. Finde ich immer wieder spannend, dass man das einfach quasi so akzeptiert.
Ja. Ich finde es gar nicht so schlecht, ganz ehrlich. Also, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Sicherheit und nicht, also ich meine, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich auf einem Mac jemals schon mal irgendwie Antivirus oder sowas installiert hatte. Oder dass mein Mac irgendwie komische Sachen macht. Ich meine, bei Windows war es bei mir immer so, dass ich, also da war ich natürlich nicht so vorsichtig, aber dann hat immer irgendwas nicht funktioniert, dann habe ich irgendwelche Pop-Ups gehabt. Das waren dann noch aus den Zeiten, als ich auch Internet Explorer dann auf einmal 10 Toolbars hatte.
Mhm. Ja. So. Da installieren halt die Apps, die man sich runterlegt, gleich noch 50.000 andere Sachen mit und alles ist eine Adware.
Genau.
Und das würde wahrscheinlich das bei Problem Apple einfach nicht signiert werden.
Genau, das hast du halt einfach nicht. Ja, also genau, so schlimm ist es dort halt einfach nicht.
Mhm. Hat sich aber auch gebessert gefühlt.
Ja. Was mir aber auch jetzt, aufgefallen ist, aber diese Sache mit den unsignierten Apps auf Mac, das habe ich echt lange nicht mehr gedrückt. Also ich muss es echt lange nicht mehr machen. Scheinbar gibt es einfach mehr signierte Software oder ich lade mir nicht mehr so shady Scheiß runter. Eins von beiden.
oder du hast halt, genau, du hast einfach schon alles installiert.
Das kann auch sein. Das kann auch sein.
Es kommt halt einfach nicht mehr so viel dazu.
Ja, mein Mac ist echt zugemüllt. Ich habe wie viele Seiten? 1, 2, 3, 4 Seiten voll mit Apps und davon ist nichts im Ordner. Also im Launchpad. Übrigens, ich habe eine Tool-Empfehlung, apropos Mac-App. E-Mail-Client Superhuman. Der ist...
Ah, kostet nicht irgendwie $30 im Monat oder so?
Ist es wert. Wenn man viel Mails macht, ist es wert.
Tatsächlich? $30 im Monat ist wirklich viel.
Also Niklas Steenfert hat mir auch davon erzählt. Er hat gesagt, er macht alles nur noch Superhuman. Also, weil du alles per Shortcuts kannst du deine E-Mails irgendwie ganz schnell durchgehen. Ja. Also.
Und da ist auch eine wahrscheinlich ChatGPT-AI drin, die guckt sich deinen Schreibstil an und schreibt dann Mails innerhalb von. Also du kannst dann Stichwörter geben und der schreibt dann eine ausformulierte Mail in deinem Schreibstil. Und das funktioniert gut. Ist die Frage. Datenschutztechnisch, das ist.
$30.
Aber ist wirklich.
Datenschutz ist tatsächlich bei der Enterprise API, sagen sie zumindest, dass sie nicht drauf trainieren und dass es alles dir gehört und so weiter und dass es verschlüsselt auf dem Server liegt. Wie viel man davon glauben darf, ist ein anderes Thema. Aber. Ja.
Okay. Ja, sorry.
Naja, aber weiß nicht, 30 Euro ist schon viel.
30 Euro ist schon wirklich viel, aber. Gerade fühlt es sich für mich so an, als wäre es das wert, weil er auch, also, ja, egal.
Okay. Ich glaube, wir müssen sowieso mal eine separate Folge machen, wo wir einfach über so über unsere Secret Tools sprechen, ohne die wir, die jetzt nicht so Mainstream sind, aber ohne die
wie
wir nicht
mehr einer von euch sagt, Notion.
Leben und arbeiten kann.
Ich kenne jemanden, der es eventuell tun würde.
Also ich habe gesagt, nicht Mainstream.
Ja.
Achso, nicht Mainstream, okay.
Nee, deswegen meine ich gerade, wie einer sagt machen. Notion.
Ich gut.
Deswegen.
Nee. Ja. Obwohl, ja, ich benutze auch Notion.
Ja, ich auch. Ich liebe auch Notion, aber das ist mittlerweile so, immer in jedem Secret-Video ist das so drinne auf YouTube. Und
ja,
mittlerweile
so Secret ist es dann nicht mehr.
Überhaupt nicht.
Ja, weiß nicht.
Okay, abschließende Worte zum Thema App Store.
Gut.
Wollt ihr unbedingt ein iPhone? Wollt ihr den Play Store auf dem iPhone haben?
Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Also ich bin echt gespannt, wie es dann tatsächlich laufen wird. Also bin echt gespannt. Ich werde es ausprobieren. Man muss ja dazu sagen, das wurde ja von der EU durchgeboxt, so wie die USB-C. Aber es ist ja nicht so, dass iPhones, werden ja nur noch USB-C sein. Und nicht nur in der EU, obwohl die EU das durchgeboxt hat. Ja. Bei diesem App-Store-Thema, das ist tatsächlich nur in der EU.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt in irgendwelchen Nicht-EU-Ländern bist, dann kannst du dort keine alternativen App-Stores installieren. Das geht nicht.
Und dann fragt sich nochmal, ob der Markt wirklich groß genug ist, dass auch wirklich alternative App-Stores rausgebracht werden.
Weil ganz also genau.
Allein Epic dann wirklich, die nur sagen, ey, für die EU publishen wir jetzt eine eigene Version von Fortnite und dafür machen wir unseren eigenen Launcher.
Ja.
Und das ist dann noch so teuer. Ich sehe es nicht so richtig.
Ganz genau. Also ich meine, beim iPhone ist das so, das profitieren sie alle. Da können sie eine schöne Geschichte dazu erzählen, wieso das so toll ist mit USB-C. Beim App Store ist es halt tatsächlich so, da müssen sie es für die Leute, die da diese App Stores erstellen können und auch befüllen, müssen sie es so unattraktiv wie möglich machen.
Ja.
Und da haben sie, glaube ich, schon einen ganz guten Weg gefunden.
Ja, einen sehr teuren Weg, einen sehr unangenehmen Weg, dann wenig nur. Nee, ist ein Totgeburt, bin ich ziemlich sicher.
Ja.
Außer es ändert sich noch was.
Eigentlich schade.
Und damit bis zum nächsten Mal. Nächste Woche.
Ja, genau.
Ja. Hat ihr noch abschließende Worte?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich find's einfach nur schade. Nee,
gar nicht.
Sprachlos.
Dass Apple das einfach so krass umgeht. Und eigentlich, ich hätte es, glaube ich, cooler gefunden, wenn sie so einen Push-Forward gemacht hatten. So, hey EU, guck mal, wir sind voll lieb, bla 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 bla. Weil am Ende des Tages, glaube ich, ist eine Sache Fakt, Apple muss gar nicht so krass gatekeepen, weil, ich meine, alle Leute, die sich nicht mit Technik auskennen, haben auf ihren Windows-Rechner, nutzen sie Microsoft Edge. Ein paar Leute installieren dann noch Chrome, aber wirklich nur, aber die meisten nutzen einfach Edge aus Gewohnheit, weil es halt drauf ist.
Ja.
Und ich glaube, genauso ist es halt in App Store sogar noch stärker. Ich meine, auf jedem Android-Smartphone, was ich besitze, scheiß drauf, ob da der Galaxy Store oder was auch immer drauf ist, ich installiere die Apps über den Play Store, einfach aus Gewohnheit. Und genauso ist es halt mit dem iPhone. Niemand wird, außer es geht um Fortnite jetzt, sich da irgendeine alternative App Store-App runterladen, es sei denn, es ist ein riesiger Benefit da. Also ich glaube, sie würden, also ich würde die These aufstellen, selbst wenn sie das international aufmachen würden, würde das Servicewachstum immer noch rasant weitergehen, wie es die letzten Jahre auch gemacht hat. Und man würde keinen Einbruch sehen.
Ja.
Das ist mein Wort zum
Schluss. Sicher. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.